es war für mich nicht ganz einfach zu wissen, was konkret von meiner Arbeit von Interesse ist, denn Mobiliar im weiteren Sinne taucht eigentlich in allen meinen Arbeiten auf, aber bisher nie als solches expliziter Gegenstand meines Arbeitens, sondern eigentlich immer eingeordnet in räumliche Konstellation, sozialräumliche Konstellation als Bestandteil dieser, manchmal als herausragender Bestandteil, manchmal als irgendwie fast verschwindender Bestandteil. Und das ist eher das, worüber ich sprechen werde. Also ich habe keine Abschlussbotschaft in dem Vortrag, sondern ich möchte, weil ich mir nicht sicher war, was als anschlussfähig, am ehesten anschlussfähig ist, wollte ich verschiedene Angebote machen, Gesprächsangebote, Auseinandersetzungsmöglichkeiten, Gesprächsmöglichkeiten eröffnen und freue mich dann darauf zu sehen, was Interesse erweckt und was nicht so sehr. Als erstes würde ich auch in Auseinandersetzung mit der Beschreibung des Projekts, wie sie mir begegnet ist, den soziologischen Ausgangsrahmen in Bezug auf den Kontext Lebenswelt aufklären. Danach werde ich mich auf einzelne Akteure und deren Wahrnehmen und Handeln in Bezug zu Möbeln und in Bezug zu Objekten und Räumen konzentrieren und dann nochmal wieder einen Schritt zurückgehen und das zusammen betrachten. Also erstmal der Ausgangspunkt, den ich als Soziologe einnehme, Kontext Lebenswelt, Lebenswelt als Ausgangsort alles, allen Erkennens und allen Handelns. Damit auch als Begriff eben aus der Phänomenologie von Edmund Husserl und dann später für die Sozialwissenschaften oder für die Soziologie stärker aufbereitet, noch von Alfred Schütz. Da will ich jetzt in dem Zusammenhang nur zu sagen, dass die Lebenswelt, sozusagen das Gesamtkonglomerat, das Gesammelte des Alltags um einen herum als ständigen Ausgangsort, weniger als Ausgangspunkt, von Erkennen und Handeln ist. Also das heißt, es geht nicht um einzelne Aspekte, die sich völlig selbstständig entfalten, sondern Erkennen und Handeln findet immer im Kontext dieses alltäglich gelebten weltlichen Bezugs da. Was dann die Phänomenologie macht und was in gewisser Weise auch jedenfalls Teile in der soziologischen Analyse machen, ist einzelne Phänomene herauszulösen aus dieser Alltagseinbettung, bestimmte Aspekte dieser Phänomene einzuklammern oder auszuklammern vielmehr, um sich dann darauf zu konzentrieren, was übrig bleibt und diese zu erkennen. Und das kann ein Gegenstand sein, das kann eine soziale Situation sein. In dem Zusammenhang hier ist jetzt aus meiner Studie über Aussichtspunkte und Raststätten in Norwegen entlang der norwegischen Tourismusroute, werde ich einiges Material zeigen dazu, eine Bank, die am Hardanger Fjord an einer von diesen Raststätten steht. Da werden wir dann später noch mehr zu hören, wie die Nutzung sich lebensweltlich ergibt. Entscheidend für die Lebenswelt aus soziologischer Sicht ist eigentlich alles, was mit Routinen, Regeln, eingeübten Abläufen zu tun hat. Das heißt, hier ein Foto vom Darmstädter Hauptbahnhof, wo die Berufspendler am Nachmittag, sozusagen jeden Nachmittag, sich diese Treppe hochschieben müssen. Wenn sie es häufiger machen, ist das einfach eine Routine, die vertraut ist, die vielleicht auch gefürchtet ist. Man weiß, wann sie eintritt, man weiß, wie man sie umgehen könnte, man weiß nicht konkret, was im Einzelnen abläuft, aber man hat ein Repertoire von Handlungsskripten, die man abspielen kann, um irgendwie diese Treppe hochzukommen. Es kann natürlich mal passieren, dass dann jemand vor einem ein Fahrrad hochträgt oder solche Sachen, die normalen Regeln etwas außer Kraft setzen, aber auch dafür gibt es dann wieder Möglichkeiten, da sind wir Menschen clever genug, das anzupassen und wieder auf andere Routinen und Regeln, zum Beispiel der Höflichkeit, des Aufmerksammachens oder auch des vielleicht eine Situation eskalieren lassens und sich beschwerens und sagen, so funktioniert das nicht, um sozusagen die Regelhaftigkeit dieses Geschehens wird dann eingeklagt und offenbar gemacht, wenn jemand sich nicht daran hält durch die anderen Anwesenden. Und das kann eben auch eine Regelhaftigkeit sein, die sich bezieht auf den Umgang mit Gegenständen oder auf die Nutzung einer Treppe. Für die Analyse, für mich ist es dann entscheidend, eben den Gesamtzusammenhang zu betrachten, die sozialräumliche Konstellation. Auf dem Bild, was jetzt hier nur sehr klein und ein bisschen dunkel zu erkennen ist, das wird später nochmal eine Rolle spielen, auch aufgenommen im Bremer Hauptbahnhof. Ich habe meine Doktorarbeit geschrieben über Bahnhöfe und Fährterminals. Ist es mitten in die Haupteingangshalle des Bremer Hauptbahnhofs eingebettet, eine Wartezone. Und die sozialräumliche Konstellation hier ist eben eine sehr vielfältige, in der es Läden und Geschäfte gibt, in der es das Reisezentrum gibt, in der es Fahrkartenautomaten gibt, in der es Mülleimer gibt, in der es aber eben auch spezielle andere Sachen gibt, die, wie Fahrpläne, wie die Bänke, wie Pflanzen, die dazu arrangiert sind. Das wäre sozusagen die räumlich-dingliche Konstellation, die aber ihre Qualität völlig verändern kann oder in gewissen Grenzen verändern kann. Das ist dann das Interessante zu sehen, wie weit lassen sich diese Grenzen verschieben durch das, was die Leute da machen. Das heißt, es kommt darauf an, ob es jetzt eine Masse von Pendlern sich durch diesen Raum schiebt, ob es kurz vor Mitternacht ist und nur noch einzelne Personen auf den letzten Zug warten, der abfahren wird und die ganze Atmosphäre, sagen jeder einzelne Ton einen Hall mit sich trägt, oder ob es einfach mitten am Tag eine Nutzungsmischung aus Warten, sich aufhalten, einkaufen gehen, eine Fahrkarte lösen für die Reise am nächsten Tag. Das Ganze beeinflusst auch die Nutzung der einzelnen Möbel in diesem Ort. Denn zum Beispiel, wenn ich abends als oder nachts als Frau mich alleine aufhalte, muss ich anders oder werde ich in der Regel anders meine Präsenz managen, als wenn ich das zu einer Zeit mache, in der mir sozusagen eine große Gruppe von Menschen Sicherheit gibt vor irgendwie Übergriffen von anderen. Das heißt, ich werde mich vielleicht anders aufhalten, an anderen Orten platzieren, um sozusagen die eigene persönliche Integrität zu sichern. Was jetzt spannend ist an diesen sozialräumlichen Konstellationen und worauf ich jetzt schon ein bisschen hingewiesen habe, über die unterschiedlichen Tageszeiten zum Beispiel, dass sich da unterschiedliche Konstellationen ergeben, obwohl dinglich betrachtet der Raum derselbe geblieben ist oder der Ort derselbe geblieben ist, wäre jetzt zu schauen, was passiert, wenn Störungen auftreten. Wenn die Stabilität dieses Arrangements durch auf der Ding-Seite evozierte Eingriffe, Störungen sich ändert und anpassen muss, weil eine ablaufende Routine, die eigentlich erwartet wird, nicht so funktioniert. Da zeige ich jetzt ein Beispielvideo, das ist aufgenommen am Osloer Hauptbahnhof. Eine Drehtür, durch die ich selbst durchgegangen bin. Und das ist jetzt so ein einminütiger Videoclip, den ich zeige. Ich lasse den erstmal einmal ablaufen und werde dann nochmal ins Detail gehen, um einzelne Aspekte hervorzuheben. Das ist eigentlich eine automatische Drehtür, die von selbst anfängt, sich in einem relativ gemächlichen Tempo zwar zu drehen, sobald jemand in den Wirkungskreis der Sensoren tritt. Das hat nicht mehr funktioniert in diesem Zusammenhang, sodass die Tür sich nur so lange gedreht hat, wie jemand sie drückt, und noch einen Moment länger, bis dann die Trägheit und das Schleifen der Tür die zum Stillstand gebracht hat. Das Besondere an dieser Tür ist, dass sie auch noch so einen Aufkleber trägt und eine von den Türen ist, wenn man sie drückt, dann blockieren sie. Das heißt also, es gab hier den Widerspruch, eigentlich darf ich sie nicht drücken und andererseits muss ich sie drücken, um durchzukommen. Das hat zu einer spannenden Vielzahl von Anpassungsleistungen geführt, die aber auch sozial unterschiedlich gelagert waren. So zum Beispiel, ich zeige das dann jetzt nochmal, hier gibt es jetzt ein älteres Paar, das durch die Tür tritt. Und die haben wenig Probleme damit. Die gehen einfach sozusagen rein, die Tür bleibt stehen, er lehnt sich, man am Anfang des Bandes erkennen. Er lehnt sich zu diesem Zeitpunkt einfach mit dem Ellbogen, mit der gesamten Körpermasse gegen die Tür, drückt sie voran, um durchzukommen, zusammen mit seiner Frau, die beide auch noch Gepäck tragen und einen Trolley hinter sich herziehen, schaffen es relativ unbeschwert, da durch die Tür zu kommen, müssen natürlich irgendwie Kraft aufwenden, aber das ist auch schon alles. Und danach kommt dann eine Gruppe, die es schon etwas schwieriger hat, ein Paar, die zusammen ein Fahrrad haben und eine ältere Frau, die auch einen Rollkoffer mit sich führt, die sich zu dritt durch so ein kleines Türensegment durchquetschen müssen. Und das ging schon, wie man jetzt leider dann so nicht gut erkennen kann hier, das erforderte schon besondere Anpassungsleistung von den Leuten. Man sieht durch die reflektierende Tür hindurch, wie Blickwendungen stattfinden, wie ein kleines Gespräch angefangen wird, um sich zu organisieren, dass man gemeinsam durch diese Tür kommt, ohne dass was schief geht. In dem Fall geht das Ganze auch gut aus und es gibt noch so eine kurze Abschiedskommunikation, wo sich alle nochmal gemeinsam zulächeln und sie haben es erfolgreich geschafft, durch diese Tür zu kommen. Von daher ist das sozusagen eine besondere Situation eingetreten. Spannend wird es dann nochmal, wenn man sich anschaut, über diese Stunde verteilt, wer eigentlich die größten Probleme hat mit dieser Tür. Und das sind in der Regel junge Männer. Und das ging mir genauso. Also er ist auch einer, der stehen bleibt, in die Tür kommt. Geht dann nochmal zurück. Der hier, genau denselben Moment habe ich auch erlebt, als Türenexperte. Ich habe zu der Zeit schon relativ viele Türen gefilmt gehabt. Hatte ich die Erwartung, die Tür ist nicht kaputt, sondern irgendjemand hat sie falsch benutzt. Irgendjemand hat sie nämlich geschoben und deswegen hat sie geblockt und ähnliches auch er. Als die Tür dann stehen bleibt, guckt er sich um, was machen die anderen Leute eigentlich darin. Jedenfalls weiß er, ich habe ihn natürlich nicht gefragt danach, aber es waren dann immer die Fälle, dass sozusagen junge Männer, von denen ich ausgehen würde, dass sie einfach von ihrer sozusagen Lebenslage her in der Regel sozusagen technischer orientiert sind, mit dieser Qualität der Tür, dass sie blockiert, wenn ich sie schiebe, Probleme gehabt haben, was die dazu geführt haben, dass sie eben nicht, also sozusagen, dass sie die technische Regel anerkannt haben, obwohl die situationsmäßig falsch war, nicht funktioniert hat und die dann stehen geblieben sind und nicht weitergekommen sind. Das heißt, hier haben wir dann sozusagen über die Qualität des Dings, die verschiedene Aspekte hat, die sich auf verschiedene soziale und technische Fertigkeiten bezieht, unterschiedlichen Zugang und eine unterschiedliche Rolle, die das bewegliche Ding im Leben der Leute gespielt hat. Das ist natürlich nur eine kurze Passage, die dann wenig weitere Konsequenzen hat, außer vielleicht eine nette Begegnung, über die man sich unterhalten kann. Und in dem Zusammenhang also ist das Spannende zu sehen, dass Störungen und unerwartete Aspekte von Dingabläufen, die also eben gerade sich über die Zeit erst äußern, weil ich mit dem irgendwas reingehe in irgendeine Situation mit einer anderen Erwartung, die dann so nicht funktioniert, sodass ich darauf reagieren muss und mich anpassen muss. Das ist sozusagen ein Prozess, der abläuft, dass diese Störungen sozusagen Kreativität erfordern, hervorrufen, Anpassungsleistung, um damit umzugehen mit dieser Situation. Und von daher, und das ist in der Regel auch Situationen sein können, wo Standardmuster von denen abgewichen wird, wo Interaktionen stattfinden zwischen Leuten, die normalerweise nicht miteinander sprechen. Das heißt, die Regel wird nicht nur in einer Dimension notwendigerweise aufgehoben, in der direkten Dimension des Umgangs mit dem Ding, sondern die Störung kann sich dann auch wirklich wie so eine Art Erdbeben oder so ein Wellen von einem Stein, der ins Wasser gefallen ist, ausbreiten und andere Bereiche berühren und mit verändern. Wenn man sich jetzt aus einer anderen Perspektive das gleiche Beispiel anschaut, unter dem Begriff Wahrnehmungshandeln, der jetzt für mich hier eine Rolle spielt, jetzt würde ich sozusagen von der Situation und von der gesamten Konstellation Abstand nehmen und stattdessen die Perspektive einzelner Akteure im Umgang mit Dingen einnehmen. Und für diesen Umgang damit will ich den Begriff Wahrnehmungshandeln benutzen, den ich im Zusammenhang mit der Arbeit zu den Bahnhöfen und Häfen auch entwickelt habe. Verschiedene Qualitäten will ich da dran zeigen. Zum einen, wenn man sich Abläufe anschaut, insbesondere wenn man sie auf Video aufgezeichnet hat, zeigt sich, dass es eine ständige Gleichzeitigkeit gibt von Wahrnehmen und Handeln und eben nicht das, was ja jedenfalls ein klassisches Modell ist der Wahrnehmung und des Handelns, dass ich in eine Situation trete, die erstmal wahrnehme, quasi analysiere, schaue, was da abläuft und dann abgleiche noch mit meinen Zielen, mit meinen Intentionen, mit meinen Absichten und dann handle, um mein Ziel, was ich mir vielleicht vorgenommen habe, zu erfüllen. Wenn ich mir aber im Ablauf, zum Beispiel im Durchgehen dieser Tür, aber auch einfach beim Betreten eines Ortes anschaue, was passiert, ist es eine ständige Gleichzeitigkeit von ich lehne mich gegen die Tür, nehme sozusagen den Widerstand der Tür wahr, nehme aber auch wahr, dass sie sich bewegt. Gleichzeitig handle ich, gleichzeitig schiebe ich diese Tür. Das heißt, es ist miteinander verschränkt, es sind nicht zwei unterschiedliche Abläufe. Und was daran spannend ist, und da werde ich jetzt im Folgenden stärker darauf eingehen, das wird relevant im Zusammenhang eben mit der sozialen Kontrolle, die sich etabliert. Denn wenn es eben nicht diese mehrschrittige Sache von ich erkenne, also ich betrachte eine Situation, erkenne sie, verstehe sie und handle dann daraufhin, reflexiv, sondern wenn ich einfach davon ausgehe, dass ich völlig eingebettet bin in diesen Ablauf durch die Welt, dann ist die Etablierung von sozialer Kontrolle auch so subtil, dass ich sie nicht unbedingt bemerke, weil ich eben nicht, nicht reflexiv in meinem Alltag unterwegs bin, sondern eingebettet in diese Abläufe, in diese ständige Gleichzeitigkeit von Wahrnehmen und Handeln. Das Ganze ist aber eben auch noch spannender, weil es nicht nur sich im Inneren der einzelnen Personen abspielt, das ist sozusagen die andere Seite dieses begrifflichen Konzepts Wahrnehmungshandeln, nicht nur im Geiste einer Person abspielt, sondern weil es eben auch ein Handeln ist, ein körperlich gezeigtes Handeln, auch andere mit einbezieht. Zum einen natürlich mit einbezieht, weil ich mich anpassen muss auch an das Verhalten von anderen, zum Beispiel im Umgang mit einem Ding, auch im hier sitzen, kann ich mich auf bestimmte Weisen nur hinsetzen oder die anderen zeigen mir, dass ich mich auf bestimmte Weise hinzusetzen habe. So dass das Wahrnehmungshandeln sich zum einen auf das, was ich wahrgenommen habe, bei anderen bezieht, aber zum anderen eben auch eine Äußerung selbst ist. Und von daher kann man hier, wenn man das begrifflich so fasst, auch sagen, dass sozusagen Wahrnehmungen Äußerungen sind, die nach außen gezeigt werden. Das heißt, Wahrnehmungen sind nicht nur innere mentale Prozesse, weil sie im Wahrnehmungshandeln ständig geäußert werden müssen. Das wäre zum Beispiel auch die reine Betrachtung eines Bildes, ist auch, wenn man sie als Wahrnehmungshandeln fasst, etwas, was ich zeige, weil ich stehe vor einem Bild, betrachte es, halte, muss eine bestimmte Körperhaltung aufrechterhalten, ich muss meine Augen fokussieren auf einen Gegenstand, ich muss vielleicht aber auch gleichzeitig managen, dass andere Leute auch dastehen und diesen Gegenstand betrachten wollen und deswegen bestimmte Distanzen einhalten und so weiter. So, das war jetzt wieder die Seite des Wahrnehmungshandelns bisher von der mehr oder weniger rein sozialen Situation her. Wenn ich mir jetzt Dinge und Design anschaue, verändert sich das Ganze nochmal ein bisschen und es treten ein bisschen andere Qualitäten im Wahrnehmungshandeln hervor. Denn das Wahrnehmungshandeln, es liegt nicht einfach nur in der Qualifikation oder in der Person selbst, sondern ist eben angewiesen auf die Welt drumherum, auf die Dinge, die da sind und auf die Art und Weise eben auch spezifisch, wie die Dinge aussehen, wie die Dinge gestaltet sind. Dieser Tisch, nämlich eben, der eigentlich als sozusagen Bankanlage funktioniert, an der man sich hinsetzen kann und wo man was essen kann oder auch was schreiben kann, was die meisten Leute auch gemacht haben, hat eben eine bestimmte Affordanz. Er bietet bestimmte Nutzungen an, sozusagen Vokabular, was aus der ökologischen Psychologie kommt, was wahrscheinlich bei vielen aus dem Designbereich dann auch vertraut ist mit Norman, der damit arbeitet. Das heißt, ein Ding kann auf bestimmte Weisen genutzt werden. Die Bank kann eben genutzt werden, um drauf zu sitzen, der Tisch kann genutzt werden, um Dinge draufzustellen, aber im Umgang mit den Dingen, im Wahrnehmungshandeln, können sich eben auch situativ völlig andere Qualitäten des Dings, völlig andere Affordanzen des Dings zeigen, die dann genutzt werden, wie in dem Fall, als ein Regenschauer gekommen ist und sich jemand unter diesen Tisch gesetzt hat, um eben vom Regen geschützt da sitzen zu können. Das heißt, die Affordanz von Dingen, die bei mir im Wahrnehmungshandeln eine Rolle spielt, ist mehr als die Funktion oder als eine Intention, die in einem Gegenstand ist, sondern die hat einfach wirklich mit den materiellen Qualitäten, mit dem speziellen, das ist eben ein Tisch, der nicht wie der Garden Table ist, den wir hier hatten, sondern ein Tisch mit einer geschlossenen Oberfläche, die mich schützt vor dem Regen und die deswegen andere Dinge ermöglicht als der Garden Table, den wir gesehen haben. Gleichzeitig aber auch, das ist sozusagen die andere Seite, der Angebotscharakter der Dinge, haben die Dinge auch eine eigene Widerständigkeit. Das heißt, sie verhindern bestimmte Nutzungen auch durch die Art und Weise, wie sie gestaltet sind. In diesem Fall handelt es sich eben um sehr explizit auch sich als Beton zeigende Betonbänke, die eben nicht mobil sind, die man nicht umhertragen kann, die man nicht irgendwie nach freiem Willen arrangieren kann, sondern die sind einfach fest und die zeigen auch diese Festigkeit, die eben eine eigene Widerständigkeit bietet. Das heißt, das Wahrnehmungshandeln spielt sich ab zwischen, sowohl auf sozialer Ebene, zwischen einem Zeigen von anderen Nutzungen, einem Eingehen auf Regeln, die einem andere präsentieren, aber auch in einem kreativen Umgang damit, und dasselbe strukturell findet statt im Umgang mit den Dingen, dass sozusagen bestimmte Angebote, Möglichkeiten wahrgenommen werden, aber auch Einschränkungen vorhanden sind. Und jetzt komme ich eben auf die Frage der Kontrolle, der sozialen Kontrolle, die, und das ist für mich überhaupt der Punkt gewesen, weswegen ich als Soziologe angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, weil ich eben den Eindruck hatte, dass es Orte gibt, an denen sich die Leute auf bestimmte Weise verhalten und eben auf eine Weise verhalten, an denen sie sich an anderen Orten nicht verhalten würden. Dass also sozusagen soziale Regeln über einen Ort konstituiert werden. Und das Spannende daran ist aber eben, dass diese Art der Regelkontrolle so subtil ist, dass sie normalerweise als solche nicht wahrgenommen wird. Das ist gestern schon angesprochen worden, wird auch als Unterschied zwischen Macht und Herrschaft beschrieben. Das heißt, die Macht funktioniert in der Regel unbemerkt, da wird sich einfach daran angepasst in den eigenen Handlungsroutinen, während die Herrschaft eine explizite Kontrolle wäre. Und sobald die Kontrolle wieder explizit wird, kann ich natürlich darauf reagieren und sagen, ich finde diese Kontrolle nicht legitim. Das ist eigentlich was ich anders machen will. Aber wenn die Dinge diese Kontrolle etablieren, wird die Legitimität der Dinge selten in Frage gestellt. Die werden einfach als Gegebenes hingenommen. Und das ist, was mit dem ersten Begriffspaar Naturalisierung, Normalisierung gemeint ist. Dadurch, dass in der Mitte dieser Empfangshalle am Bremer Hauptbahnhof die Wartehalle ist, ist das auch normal, sich dort aufzuhalten und dort zu warten und dort zu nutzen. Und damit wird es eben aber auch nicht normal und abweichend, sich woanders hinzusetzen und sich aufzuhalten und das zu nutzen. Und das etabliert sich einfach über die sozusagen vorhandene Gegenständlichkeit auch. Das heißt, das wird zur Natur einfach als Gegebenes oder eben regelbezüglich gefasst. Es ist eine Normalisierung, eine Norm, die einfach etabliert wird durch das Einstellen von Dingen. Die Kontrolle kann auch, wenn man es jetzt als wenn man sich stärker die Bewegung der Menschen durch einen Ort anschaut, auf einer relativ banalen, rein körperlichen Ebene, die aber trotzdem sehr effektiv ist, als Kanalisierung gefasst werden. Das heißt, einfach Orte und die Dinge, die dann angeordnet sind, führen dazu, dass bestimmte Wege eingehalten werden und dass bestimmte Wege nahegelegt werden. Und es sozusagen schwierig ist, außerhalb dieser Kanäle die Orte zu nutzen und sich da entlang zu bewegen. was jetzt zum Beispiel hier einfach die Pfade links und rechts vorbei an den Wartemöglichkeiten ist. Es gibt dann eben häufig auch Sachen wie zum Beispiel im Frankfurter Bahnhof, der neulich in den letzten Jahren nochmal rekonstruiert wurde in Teilen, wo dann in die zentralen Bereiche ist ein Kopfbahnhof, wo die Bahnzüge also nur einfahren und dann alle Leute die Bahnsteige an einem Ende nur verlassen können, und an diesem Ende sind eben auch die Einkaufsmöglichkeiten neu platziert worden auf eine Weise, die eigentlich nicht dem schnellen Gleiswechsel oder dem schnellen Entkommen aus dem Bahnhof dienlich ist, die aber dazu führt, dass ich an verschiedensten Verkaufsständen entlang geführt werde und natürlich dann deren Warenauslage wahrnehmen kann und auch, was weiß ich, den Gerüchen von Gebäck oder Kaffee und so weiter ausgesetzt bin, sodass diese Kanalisierung auch sozusagen mit einem Warenangebot und mit einer Verwertung, eben auch mit einer sozialen Kontrolle zusammenhängt. Zentral, vielleicht sogar das Zentralste daran ist, an dieser Herstellung von subtiler Kontrolle, ist die Herstellung von Sichtbarkeiten. Jedenfalls bezieht sich das auf öffentliche Orte, dass die Einhaltung von Regeln funktioniert bei Menschen in der Regel dadurch, dass ich mindestens die Anwesenheit anderer ahne, sie tatsächlich auch nicht sehen können, funktioniert noch besser, simuliert zum Teil durch Videokameras, aber dass räumliche Konfigurationen geschaffen werden, wo es einfach schwierig ist, in einer Nische zu verschwinden, sondern immer gegenseitige Beobachtung stellt auch gegenseitige Kontrolle her. Aber die Tatsache, dass man überhaupt sichtbar ist, wird selten oder sichtbar gemacht wird, dadurch, dass ein Bereich offen ist und dass zum Beispiel eben diese Wartehalle, die eingelassen ist in die Mitte des Bahnhofs, diese speziellen Scheiben hat, die im oberen Bereich nur sehr dünne Streifen, sozusagen Milchstreifen aufgeklebt hat, die nach unten etwas dicker werden, aber die insgesamt alle Blicke durchlassen, sodass immer, auch wenn ich da sitze, in sich geschlossenen Raum in gewisser Weise trotzdem sichtbar bin für andere und damit auch sozusagen soziale Kontrolle hergestellt werden kann, was überhaupt nicht negativ sein muss. Eben im Beispiel für die kann es eben auch bedeuten, dass jemand gesichert ist, wenn ich mich alleine da hinsetze, weil es, wenn sich jemand anders neben mich setzen würde und mich belästigen würde, das auch für andere sichtbar wäre. Das heißt, ich bin dem nicht so ausgeliefert. Sichtbarkeit ist also auch nicht weder positiv an sich noch negativ, sondern lebt von dieser Ambivalenz. Als letztes, und das ist sozusagen titelgebend für mein Buch dann geworden über die Bahnhöfe und Fährterminals, aufbauend auf dem Atmosphärenbegriff, auf jeden Fall in Auseinandersetzung damit, der Titel des Buches ist Einhüllende Materialitäten, also dieser Prozess der Einhüllung ist für mich da besonders relevant. Was passiert denn eigentlich? Das hat sozusagen lange Zeit für mich gedauert, irgendwie nach ein, zwei Jahren, die ich zugebracht habe, schon mit Studien zum Bahnhof und zum Fährterminal, habe ich versucht, irgendwas begrifflich zu finden, was das einfängt oder wiedergeben kann, was eigentlich mit einem passiert, wenn man diesen Ort betritt und was das gesamte Wahrnehmungshandeln in Auseinandersetzung mit diesem Ort, das ist ein anderes, als es vorher war. Wenn ich in den Ort reingehe, wenn ich in den Raum reingehe, bin ich selbst anders in meinem Verhältnis zur Umwelt als vorher. Und der Begriff, um das zu fassen, ist die Einhüllung oder die Hülle. Und das Ganze ist eine doppelte Geschichte. Die Hülle wird zum einen konstituiert durch den Raum, den ich betrete. Wenn ich zum Beispiel hier in diese Halle gehe, gibt es halt eine bestimmte Decke. Es gibt eine ganz klare Akustik, die zu Hall führen kann. Es gibt Licht an bestimmten Seiten und Orten in diesem Raum. Oder zum Beispiel, wenn ich einen Bahnhof betrete, an dem eine Baustelle ist, dann kommen Eindrücke, sehr starke Eindrücke von dem Lärm eines Presslufthammers aus einer Richtung. Diese Eindrücke prasseln quasi auf mich ein, bilden eine Hülle, die sehr dicht ist aus der Richtung, wo der starke Sinneseindruck herkommt. Das könnte der Lärm sein, das könnte aber auch jetzt die Lampe sein, die mich hier blendet und die sozusagen hier eine gewisse sozusagen sichtbare Unsichtbarkeitshülle in diesem Bereich so schafft, sodass ich nur schwer dahin gucken kann, während ich gerne lieber woanders hinschaue. Das heißt also, die sinnlichen Eindrücke, denen ich begegne, die natürlich irgendwie in der dinglichen Natur, in der Materialität des Ortes, in den Texturen des Bodens und so weiter liegt, hüllen mich ein. Das ist aber nur die eine Seite, denn die Akteure selbst, die Menschen, die in den Ort treten, hüllen sich selbst auch ein auf eine bestimmte Weise. Das kann plastisches Beispiel, das kann sein eine Erkältung, die ich habe, die dazu führt, dass ich alles nur gedämpft wahrnehme. Das kann aber auch die Eile sein, die mich einfach zu einem bestimmten Gleis führt, und auch das Wissen, wie ich da hinkomme, führt dazu, dass ich mir eine Hülle bilde, in der ich nur bestimmte Aspekte wahrnehme, nämlich zum Beispiel den Weg zur nächsten Tür, von da aus zum Fahrkartenautomaten, von da aus zum Bahnsteig. Und das Drumherum interessiert mich dann gar nicht weiter. Das verschwindet sozusagen in dieser Hülle, dringt nicht durch diese Hülle, die ich selbst baue, hindurch. Und so ist sozusagen diese Hülle, die ich mir baue, aber die mir auch gebaut wird von einem Ort, den ich betrete, sehr effektiv darin, bestimmte Wahrnehmungen und damit eben auch bestimmte Handlungsmöglichkeiten zu ermöglichen, nämlich zum Beispiel das zielgerichtete Finden eines Bahnsteigs, aber eben auch andere Sachen auszuschließen, die Wahrnehmung vielleicht von irgendeinem Obdachlosen oder von irgendeiner hilfsbedürftigen Person, die dann gar nicht durchdringen bis zu mir, durch diese Hülle, die ich mir gebaut habe. Und das Ganze funktioniert also unterhalb des expliziten, reflexiven Wahrnehmens, willentlichen, bewussten Wahrnehmens, und ist deswegen besonders subtil und besonders effektiv und führt mich einfach auf bestimmte Weise durch bestimmte Orte und lässt mich bestimmte Gegenstände auf bestimmte Weisen nutzen. Das ist aber eben nicht die gesamte Geschichte, das ist sozusagen keine starre Angelegenheit, sondern es gibt auch Möglichkeiten des Wandels oder sogar des Widerstands im Umgang mit den Dingen und mit der Materialität, die ich mich umgibt und die ich wahrnehme. Das Ganze hat zum einen, wenn ich sozusagen mich aus einer analytischen Perspektive damit auseinandersetzen will, wie eigentlich so ein Wandel stattfinden kann, war das für mich in der Arbeit an den Häfen und Fährterminals fast immer nur ein Ereignis. Das heißt, es war eine begrenzte Störung, etwas, was kurz passiert, die Drehtür ist nicht in Ordnung oder eine Gruppe von Fußballfans betritt irgendwie das Bahnhofsgebäude und alles verändert sich, aber danach ist es wieder weg. Und danach ist wieder die gleiche Normalität hergestellt. Das heißt, dieser Wandel der Bedeutung einer solchen sozialräumlichen Konstellation kann einfach nur Ereignischarakter haben, der vielleicht danach dann auch wieder verschwindet. Ein Ereignis zum Beispiel eben mit dem, was man jetzt hier abgebildet sieht, das ist wieder an dieser norwegischen Tourismusroute der Stegastein, großer Aussichtspunkt, knapp 700 Meter über dem Fjord, wo man einen Blick drauf hat, und da ist ein Steg, der hinausführt zum Ende, ist am Ende des Stegs ist eine Glaswand eingelassen, sodass man so ein gewisses Schwindelgefühl bekommen kann, wenn man da hingeht, aber es gibt links und rechts ein sehr solides Geländer, was aus Holz und eben oben einem Metall gefertigt ist, und hier gibt es eine gewisse Ereignishaftigkeit des Materials, das sich wandeln kann, nämlich im Sommer aufgenommen, als ich jetzt da war, ist das Metall warm und vielleicht von der Sonne angeschienen, und man kann es in Ruhe betrachten und betasten und fühlen, und es irgendwie funkelt im Sonnenlicht. Wenn ich aber, als ich im März da war, ist eben dieses Geländer kein Ort des vielleicht angenehmen Erlebens, was ich mir anschaue, sondern ist ein Gegenstand, den ich meide, weil es nass und kalt ist, weil sich Regentropfen daran sammeln. Wenn ich mich drauflehnen würde, würde ich nass werden, sodass je nach gerade ablaufendem Wetter, zum Beispiel Wetter als Ereignis, die Qualität des Gegenstandes sich verändert, sich wandelt. Aber es gibt auch Prozesse, die eben über längere Zeit, und das sind Sachen, die ich jetzt erst später angefangen habe zu bearbeiten, eben Auseinandersetzung damit, ganz langfristiger Prozess, den ich mir anschaue, ist der Klimawandel, wie der eigentlich die Materialität von Nordseeinseln, die ich anschaue, anschaue, wie der Klimawandel diese Materialität vielleicht verändert und wo viele kleine Veränderungen vielleicht irgendwann eine größere Wirkung erzielen. Aber ein Beispiel wiederum dieses Geländers wäre, dass einfach durch die Nutzung über die ersten 2 Jahre, die es jetzt diese Aussichtsplattform gibt, hinterlässt einfach Spuren, dass die Kante im Holz, die man auf diesem Bild sehen kann, abgegriffen ist und anders aussieht als der Bereich des Holzes, der nicht häufig betastet wird, wo sich die Leute nicht drauflehnen, sodass also sich da ein Wandel, prozesshafter, langsamer Wandel ergibt. Das ist sozusagen die eine Qualität vom Wandel von menschlich-dinglichen oder sozial-dinglichen Beziehungen, ist die einfach Skala der Zeitlichkeit. Ist es ein Ereignis oder ein kurzes Ereignis oder ein langer Prozess? Das andere ist, ist es Zufall oder Absicht? Zufall, die Nutzung dieser Aussichtsplattform, wie man sie jetzt hier sieht, kann sich von einem Moment zum anderen völlig verändern, nämlich wenn irgendwie eine Nebelschwade, eine Wolke auftaucht und das gesamte Bild, die ganze Aussicht, was die eigentliche Qualität dieses Arrangements ausmacht, verschluckt wird und verschwindet. Die andere Form des Wandels, die also nicht, auch keine gezielte ist, aber eben auch keine rein zufällige ist, wäre die Form der Spur oder des Rests, des Nebenprodukts. Ich lasse das Video jetzt ablaufen, das wird wahrscheinlich etwas schwer zu erkennen sein. Das erste Mal, dass ich an diesem Stegastein angekommen bin, ich steige aus dem Auto aus und gehe jetzt zum Ende dieser Plattform. Das ist aufgezeichnet, das Ganze eben im März, das heißt, da lag Schnee und ich musste mich da erstmal orientieren, wo es überhaupt lang geht. Dann gibt es rechts die nasse Straße, die ich meide, weil da Autos langfahren könnten. Das Toilettengebäude, wo die Toiletten abgesperrt sind zu der Jahreszeit. Und gehe dann den eigentlichen Fußgängerbereich, der aber schwer nur zu überqueren ist. Wir haben jetzt keinen Ton. Man hört halt das Knirschen des Schnees unter den Schuhen. Man hört mich selbst angestrengt, was mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst war, angestrengt ins Mikrofon atmen. Der Kamera, ich arbeite mich also langsam da irgendwie voran und wende dann nach links auf die Plattform und jetzt sieht man eben unten in den Schnee, der auf der Plattform liegt, sind einfach die Spuren von all den Leuten, die schon vor mir da lang gegangen sind. Das heißt, ich kann jetzt sehen, was ich normalerweise gar nicht unbedingt sehen könnte, dass die Leute alle in der Mitte entlang gegangen sind und einen Pfad gesucht haben, einen gemeinsamen Pfad in der Mitte der Plattform entlang gegangen sind, nicht eben an den Geländern entlang gegangen sind, um zum Ende der Plattform vorzustoßen. Ich selbst mache das auch, ohne darüber nachzudenken. Das geht viel einfacher, da ist der Schnee nicht so hoch, das knirscht gar nicht so laut und komme dann zum Ende der Plattform und schaue dann darunter. Das heißt, hier ist dann einfach die Spur mehr als nur eine einfache Spur, als irgendetwas, was ich sehe und was irrelevant ist, sondern die Spur ist in dem Fall sogar ein Pfad, der hinterlassen wurde. Das heißt, die Spur hat hier eine besondere Qualität, weil sie mir selbst zeigt, was andere gemacht haben und damit dann auch wieder nahelegt, vielleicht dasselbe zu tun. Oder wenn ich es nicht tun will, muss ich bestimmte irgendwie Kosten sogar in Kauf nehmen. Und hier ist sozusagen, tritt der Wandel einfach als Rest, als Nebenprodukt auf. Oder wie auch hier in dem Toilettengebäude, was zu der anderen Raststätte gehört, einfach nachdem eine Weile nicht sauber gemacht wurde, sammelt sich einfach Müll an. Toilettenpapier quillt aus dem Mülleimer. Der ganze Ort verändert sich dadurch dann aber auch. Und da wird dann auch sichtbar, dass sozusagen diese Prozesse eigentlich permanent laufen und dass sozusagen ein Ding für sich selbst selten unverändert bleibt, wenn es nicht irgendwie im Zusammenhang mit Wartung, mit anderen Leuten, die sich darum kümmern, dass die Konfiguration, in der das Ding ist, stabil gehalten wird. Das kann zum Beispiel, sodass das Ding nicht nur einfach für sich dasteht und immer auf dieselbe Art und Weise jemandem begegnet, sondern einfach sich langsam verändert. Der Wandel und Widerstand kann eben aber auch absichtshaft sein. Wie im ersten, in dem Beispiel, war das jetzt die Tür des Toilettengebäudes, die durch irgendwie Vandalismus zerstört worden ist, deswegen die Toilette nicht nutzbar war. Das heißt, hier wäre das sozusagen eine Absicht, die nicht notwendigerweise produktiv ist oder die vielleicht zu erklären ist aus dem Widerstand der Lokalbevölkerung gegen dieses besondere architektonische Element in deren näherer Umgebung, was in der Lokalpresse als Millionenklo bezeichnet wurde und sozusagen als unnötige Ausgabe von Geld für eine Toilette, die man viel billiger auch hätte bauen können, um das Geld für sinnvollere Dinge einzusetzen. Das heißt, da gibt es dann natürlich auch wieder so Widerstandssachen. Das kann natürlich aber auch jetzt, also in dem Fall ist es nicht aufgeklärt, wer das war. Das kann natürlich auch einfach reiner Vandalismus im Zusammenhang mit Betrunkenheit oder sonst irgendwie spielerisch quasi sein. Aber da gibt es jedenfalls einen willentlichen Eingriff in die dingliche Konstellation. Ein anderes Beispiel war zum Beispiel, war gestern in dem Vorlesungssaal, in dem wir gesessen haben und dem Vortrag gelauscht haben, dass die gegenständliche Konfiguration da verändert wurde. Ich dachte erst, wieso sind da kleine Papierschnipsel in den Holzklappen, die da sind, an den Vorlesungstischen, die aber dann, wie sich herausstellte, einfach wirklich in jeder einzelnen von diesen Holzklappen sind irgendwie Papierschnipsel eingeklemmt, die dafür sorgen, dass der Winkel der Holzbretter nicht zu steil ist, sodass ich darauf was abstellen kann, ohne dass es sofort runterrutscht. Das heißt, da gibt es dann also sozusagen eine kleine Modifikation, eine kleine Praxis, die dafür sorgt und die anscheinend auch toleriert wird und nicht durchs Reinigungspersonal entfernt wird, weil das einfach wirklich in jeder einzelnen von diesen Ecken zum Teil solche herausragenden Schnipsel waren, sodass sich da so ein Nutzungsmuster etabliert hat, sozusagen bottom-up. Ja, das ist jetzt eigentlich schon das Ende des Vortrags. Das heißt, ich habe eine Sammlung von verschiedenen Aspekten, wie sich soziale Kontrolle in räumlichen Konstellationen, in Auseinandersetzungen mit Dingen etabliert. Und ich bin gespannt, was auf Interesse hier aus dem diskutiert werden kann. Danke.
Was passiert mit den Dingen?
Ja, da würde ich jetzt genau erstmal einfach zustimmen. Und das war für mich eigentlich auch, also vielleicht mit der Spannendste am, sozusagen am Material, weil es mich auf andere Weise eben auf diese Zeitlichkeit erst hingestoßen hat, die ich sonst also eben nur über schwierig, also mit einem soziologischen Vokabular eigentlich nur hätte abbilden können. Über so Dinge wie Wertewandel, unterschiedliche Gesellschaftsbegriffe, leben wir in einer Erlebnisgesellschaft oder leben wir in einer XY-Risikogesellschaft, Industriegesellschaft, kapitalistischen Gesellschaft oder sowas, also was so Makrokonzepte sind. Wenn ich mir aber eben über das Material Sachen anschaue, dann kann ich vielleicht auch sehr viel lokaler bestimmte Prozesse und Veränderungen, die sich auch dann gesellschaftlich zeigen, einfangen und damit arbeiten. Ja. Von der anderen Seite her. Ja. Zu dem ersten, ja, das ist gerade im Bahnhofsbereich, wo es eben so viel und im Bahnhof dieser Nahverkehr, öffentlicher Personennahverkehr, einen Bereich, in dem es starke Kontrollbedürfnisse gibt, das wirkt sich tatsächlich eben an vielen Stellen aus im Design. Das sind ja hinlänglich bekannt, diese Bänke mit sozusagen Segmentierungen, wo man sich dann eben nicht mehr hinlegen kann, um zu schlummern, sondern nur als Individuum, als Einzelner eingeschränkt in einer bestimmten Weise sitzen kann und eben vielleicht auch nicht lange, im Gegensatz zu langen Holzbänken, wie sie in alten Wartesälen die Regel waren, in denen man sich sozusagen anders gemütlich machen kann und die zum Beispiel auch in Flughäfen in bestimmten Stellen oder in bestimmten Flughäfen auch noch aktiv eingesetzt werden, weil man weiß, es gibt Leute, die lange sich aufhalten werden müssen. Wir werden Leute haben, die sich irgendwo zum Schlafen hinlegen. Das heißt, wir bauen denen auch dementsprechend irgendwie Sitzmöglichkeiten, die eine etwas geringere Kontrolle da zulassen. Aber das ist auf jeden Fall ein klares Spiel mit dem Ausschluss, wirklich auch mit dem gezielten Ausschluss von bestimmten Nutzungen oder mit dem physischen Schwermachen, mit dem Unbehaglichmachen, mit sozusagen Schmerz, der erzeugt wird, wenn ich mich lange aufhalte. Und ich das war eine der Schlussfolgerungen, Auseinandersetzung mit den Bahnhöfen, dass es tendenziell durch den Wandel der Bahnhöfe von sozusagen Orten des Transports, der Ankunft und der Abfahrt und eben aber auch des dazwischen Gefangenseins, wenn Züge verspätet sind oder ausfallen, die dementsprechende Ortsqualitäten hatten, dingliche Qualitäten hatten, die auf das Warten und das längere sich aufhalten ausgelegt waren, zu Orten geworden sind, durch die man schnell durchpassiert und in denen man einkauft. Also sozusagen die Shopping-Center-Nutzung der Bahnhöfe. Das beides hat dazu geführt, dass eben diese Wartequalität dinglich zurückgeschraubt worden ist von dem Angebot, den Affordanzen quasi, die da sind, und die Durchgangsqualität befördert wurde. Das heißt also, ich würde sagen, ja, da gibt es ganz klare, harte. Ja, ja, genau. Also es gibt eben ganz viel nicht subtile Kontrolle auch quasi natürlich, die da auch zugehört und die sich eben, hatte erst auch noch drin Bilder von irgendwie Dornen, die aus sozusagen einem Betonrahmen vor einem Fenster ist, wo sich die Leute eben nicht draufsetzen sollen, wie sie sonst tun und sowas. Das sind natürlich sehr, sehr offene Aspekte. Das andere mit der Affordanz, da wird ich habe die Frage, glaube ich, nicht hinreichend verstanden in dem Zusammenhang. Okay. Also ich würde aber sonst vielleicht eben sagen, dass es mit diesen kleinen Dingen habe ich wenig Material, aber das fände ich besonders spannend, also weil das eine Dimension ist, auf die hingewiesen wurde. Vielleicht liegt in der Größe eben ein bestimmtes Potenzial, dass es zum einen so mobil ist und dadurch, dass es mobil ist, in ganz unterschiedliche Kontexte befördert werden kann, als jetzt die Bank, die festgelegt ist an einem bestimmten Ort, die natürlich vielleicht auch die eine oder andere überraschende Nutzung erfahren kann, aber in einem anderen Maßstab als ein mobiles Ding. Vielleicht so viel.
Mich interessiert auch Sauber beispielsweise. Was man kennt in Städten, diese Städte müssen sauber sein, wenn etwas verfällt, dann wird sofort als Moment wahrgenommen, wo man die Kontrolle bei der Form nicht mehr hat. Zugespitzt könnte man dann formulieren, letztlich, dass Design eigentlich eine unsichere Zone schafft, indem es eben bestimmte Räume so gestaltet, dass sie ähnliche sind wie Sachbeschädigungen. Nun gerade diese Zustände, diese Verwendungsmöglichkeiten, die individuellen Verwendungsmöglichkeiten, Situationen schafft, die sozusagen zum Widerstand reizen. Also das denke ich mir mal, das ist, findet man ja dann als bestimmt auch Wahrnehmungen in so einer Sache beispielsweise. Also ich habe sie das so gesucht, das ist so ein Wechsel hier und dann.
Ja. Ja. Genau, also das sozusagen beide Argumente, die ich jetzt mitbekommen habe, fand ich sehr wichtig. Zum einen tatsächlich eben, dass die Herstellung der Sauberkeit und der sozusagen einfach das Reinigungspersonal ist das effektivere Sicherheitspersonal im Bahnhof als das eigentliche Sicherheitspersonal, weil es sozusagen dafür sorgt, dass immer die eigentliche echte Normalität überhaupt so bleibt, wie sie sein soll. Die anderen müssen erst einschreiten, wenn irgendwas schon schiefgelaufen ist. Das heißt, das sind die effektiven Sicherheitskräfte. Und mit dem Design, da würde mir anekdotisch, würde ich denken, zustimmen, einfallen. Ich habe meine Diplomarbeit über den Potsdamer Platz geschrieben, wo eine Jeff Koons-Figur war, die eben spiegelnden Lack hatte, so Ballon-Ding wie üblich. Und das wurde anfangs sehr viel von Kindern zum Draufklettern benutzt, weil es halt irgendwie von der Höhe und den Dimensionen her das erlaubt hat. Und natürlich auch durch die Spielhaftigkeit der Form oder die Kindheitsbezüglichkeit der Form war das nahegelegt, hatte die Konsequenz, dass dieser Lack halt ständig beschädigt wurde, der sehr teuer ist, weil er diese besondere spiegelnde Qualität haben sollte, sodass nach einer Weile dann die Skulptur verschoben wurde in den Flachwasserbereich, sodass es nur noch im Sommer manche Kinder machen und nicht das ganze Jahr über. Was natürlich genau zeigt, dass sowas eigentlich stattfinden könnte, aber dann doch wieder reguliert wird oder so. Ja.
In unter diesem Ding von Design, Architektur, Technik, Politik, auch so zu Deswegen kann man viele Leute auch im Bahnhof, man finde ich auch interessanter, sehen, dass sie den Bahnhof eben nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen und nicht nur die Obdachlosen dort verweilen, sondern eigentlich jede, fast jeder, der den Bahnhof liegt, verweilt auf dem Bahnhof. Und gewinnt auch einen gewissen Lebensreiz ab. Gefährlich, Reizung, Riskant, Öffnung, was auch immer das. Und wenn man jetzt in dem Zusammenhang von Sicherheitsbedürfnissen spricht, dann finde ich es immer ganz wichtig dazu zu sagen, wessen Sicherheitsbedürfnis, wessen Überwachungs- und Kontrollbedürfnis spricht sich in dem Zusammenhang dieser Räume und ihrer Darstellung und Zugang aus, was vielleicht ein bisschen auch gerade an der vorherigen Frage angedeutet war. Denn diese Bedürfnisse, die ja nicht so groß sind, sondern von der Basis her, von der Polizei, von Staatenorganen, die verändern den Raum auf extrem negative Weise, der eigentlich ganz andere Möglichkeiten bieten würde. Und den danke ich.
Ungefähr eine sehr, Entschuldigung, ich habe eine ganz ähnliche Frage, deswegen kann man nicht mehr zusammennehmen. Glauben Sie nicht, dass damit Ihre Beobachtungen und Entscheidungen wirklich beschränkt werden, wenn Sie vielleicht eine kritische Gesellschaftstheorie einbinden muss, sonst bleiben Sie etwas willkürlich, habe ich den Eindruck.
Ja, das ist sozusagen ein Übersetzungsproblem, mit dem ich mich permanent herumschlage, wie ich das einbette in solche Rahmen. Weil, also ich arbeite damit in der Arbeit, würde ich sagen, gut, es gibt eben Warenästhetik, Warenverkauf, alles als bestimmte Muster, gerade natürlich in dem Umbau der Bahnhöfe, in der Produktion von Beschleunigungen, des Umlaufs quasi, die sich da zeigen und die bestimmte strukturelle Veränderungen hervorrufen. Was für mich halt eben besonders spannend ist, ist zu sehen, wo die Grenzen sind. Sind die situativ, sind die über langere Prozesse, verändern die sich? Und von daher ist das sozusagen eine aus dem Material gehende permanente Auseinandersetzung mit den Grenzen von Gesellschaftstheorie in gewisser Weise auch. Wie weit ist es sozusagen ein gültiges Erklärungsmodell, mit dem ich das tatsächliche Alltagshandeln hier vor Ort erklären kann? Wie weit komme ich mit Marx oder wie weit komme ich auch mit der Dialektik der Aufklärung, dass es sozusagen darin umschlägt, dass sich Leute an diesem Ort sozusagen kritisch verhalten, aber dann wieder gefangen sind in einem anderen Diskurs, also zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit künstlerischen Aufführungen, mit sozusagen spontanen Flashmobs, die Normalität durchbrechen wollen an so einem Ort, die dann wiederum aber gefangen sind in, da kann man dann, also es gibt so viele theoretische Register, die habe ich jetzt einfach nicht aufgerufen, die man da spielen kann. Inwiefern ist das ein Ort, in dem ich mich eben sozial distinguiere, eben vielleicht auch dadurch, dass ich einen Flashmob inszeniere und sage, dass ich darüber stehe und verstehe, wie diese gesamte Ästhetik funktioniert und das untergraben will. Gleichzeitig aber führt es dazu, dass das ältere Paar, was sich gerade über den Bahnhof bewegen will, völlig irritiert und verunsichert ist und vielleicht gar keinen produktiven Effekt in dem Zusammenhang hat. Das sind ja genau viele verschiedene Ebenen, auf denen ich gesellschaftstheoretisch mit dem Material arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass das ganz wichtig und notwendig ist. Vielleicht so viel. Ja.